Ich hatte in den vergangenen Tagen drei Bibelabende in einer Gemeinde in Heilbronn und da war genau das gleiche Thema wie heute Morgen. Einige Geschwister, die ich heute Morgen sehe, die waren auch schon dabei, die kriegen es halt nochmal, aber dann sitzt es vielleicht noch besser. Es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, immer wieder mal, und ich habe mich sehr gefreut, dass in dem Abschnitt Gemeinde liest Bibel gerade dieser Text, den ich heute Morgen behandeln will, drin ist. Ich weiß, dass viele von euch, oder ich weiß nicht, wie viele von euch Gemeinde liest Bibel auch wirklich machen, das heißt mitlesen. Ich habe heute im ersten Gottesdienst mal probeweise gefragt und dann habe ich gedacht, am besten wäre es, wenn ich die Kapitel 28 bis 40 jetzt vorlese und dann meine Gedanken im Schlussgebet zusammenfasse und dann hätten wir geballtes Wort Gottes gehabt, weil viele den Text nicht gelesen haben. Und dann dürft ihr heute Morgen umso konzentrierter auch dabei sein. Ich verstehe das auch, wenn man das nicht tut, aber deswegen ist auch gut, dass wir nur wenige Verse herausgreifen, die können wir jetzt lesen und auch miteinander behandeln. Ich lese in Jeremia 31 die Verse 31 bis 34. Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Und das steht auch hier an der Wand. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Soweit ein Ausschnitt aus dem Text, den wir diese Woche vor uns hatten. Ich hatte letztes Jahr zweimal Kontakt mit Manfred Müller. Vielleicht kennen ihn mancher, er ist der Leiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, also einem Missionswerk, das sich um die Anliegen verfolgter Christen kümmert. Und ich wollte ihn sprechen, weil ich die Frage bewegte, wir leben jetzt hier in Freiheit. Aber viele geistliche Leiter ahnen, dass es mit der Freiheit für Christen, so wie wir unser Christsein verstehen, vielleicht auch mal bald vorbei sein könnte, weil der Wind der Gesellschaft sich einfach dreht. Und mich hat die Frage interessiert, wie können wir uns vorbereiten auf diese Zeiten, dass wenn sie mal kommen, dass wir nicht unvorbereitet dastehen. Und ich war sehr gespannt, was er sagen würde. Und was er gesagt hat, hätte ich nicht erwartet. Ich sage euch die Antwort gleich. Vielleicht hättet ihr das erwartet, vielleicht auch wie ich überrascht gewesen. Denn seine Antwort war, beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Das war die Antwort. Beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte. Ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, aber das hätte ich nicht erwartet. Und während wir darüber sprachen und ich weiter darüber nachdachte, habe ich den Sinn dieser Antwort viel besser verstanden. Wenn ich heute vor die Wahl gestellt würde, Jesus oder deine Freiheit, Jesus oder dein Arbeitsplatz, Jesus oder dein Geld, Jesus und deine Gesundheit, wenn ich das entscheiden müsste, dann wäre es ganz wichtig, was ist Jesus mir wert? Was bedeutet mir Jesus? Was bedeutet mir das Evangelium? Wie erfasst, wie gepackt, wie überwältigt, wie begeistert bin ich von diesem Evangelium? Was mich dann tragen wird, ist nicht meine Pflichttreue. Ein Christ muss sich zu Jesus bekennen, sonst kommt er womöglich am Ende noch in die Hölle. Das wäre vielleicht nicht der allerschlechteste Grund, aber nicht der, der uns wirklich tragen kann. Was uns alleine tragen kann, ist die Überzeugung, die Freude, die tiefe Überzeugung, das Ergriffensein vom Evangelium, von der Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und unser Text hier ist Evangelium pur. Das will ich heute Morgen erklären, das ist ja Sinn der Predigt. Warum sind diese Verse hier Evangelium pur? Diese Verse sind geschrieben 700 Jahre, bevor Jesus auf der Bildfläche erschien für uns Menschen. Und was hier gesagt wird, ist atemberaubend. Und ich hoffe, dass ihr am Ende des Gottesdienstes in diesem Sinne alle Atemnot habt, dass ihr ergriffen seid von der Herrlichkeit des Evangeliums. Gott sagt hier im Vers 31, dass er mit dem Haus Israel, und in der Folge gilt das eben auch für die sogenannten Heidennationen, wie wir sie sind, dass er einen neuen Bund schließen will. Einen neuartigen Bund. Also der Bund, den Gott schließen würde mit Israel, wäre von anderer Natur, mit einem anderen Inhalt. Das ist, was dieses Wort neu hier heißt. Nicht wie, meine Schuhe sind alt, ich habe mir neue gekauft. Sondern es ist etwas Neuartiges, etwas, was es vorher nicht gab. Und Gott sagt, und der Bund, den ich schließen werde, zunächst einmal mit Israel, wird nicht so sein wie der Bund, den ich mit ihnen geschlossen hatte damals, als ich sie aus Ägypten geführt hatte. Das war ja der Bund, wo Mose das Volk aus dem Land Ägypten in die Freiheit führte, Richtung Kanaan, und bei der Zwischenstation des Sinai gab er ihnen das Gesetz. Und das ist Gesetz, angeführt von den 10 Geboten, hatte das Thema oder den Tenor, du sollst. Das war der Anspruch Gottes, die Anforderung Gottes, das war das Gebot Gottes, es war die Bedingung Gottes, du sollst. Und Gott sagt, und eines Tages werde ich einen neuen Bund schließen. Und der klingt ganz anders, wenn ihr mal diese Verse mitlest, im Vers 31, da heißt es, da will ich einen neuen Bund schließen. Und im Vers 33, in der zweiten Vershälfte, sagt er, was der Inhalt dieses Bundes sein wird. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Das würde der Inhalt des neuen Bundes sein. Das heißt, der neue Bund, den Gott schließen würde mit seinem Volk, würde nicht mehr wie am Sinai beginnen mit den Worten, du sollst, als die Anforderung Gottes an den Menschen, du sollst und wenn du es machst, dann belohne ich dich und wenn nicht, dann kommst du in die Hölle, sondern dass Gott sagt, ich will etwas Neues schaffen. Es gibt moderne Theologen, die sagen, Gott hat das mit dem Alten Testament versucht, mit dem Gesetz, das ist dann schief gegangen, die Menschen haben das nicht gelebt und dann hat sich Gott was Neues überlegen müssen. Gott hat dazugelernt. Das ist für mich eine gotteslästerliche Aussage, als müsste Gott dazulernen. Nein, Gott musste nicht dazulernen. Wir wollen mal schauen, wenn Gott sagt, ich habe damals einen Bund gegeben, jetzt gebe ich einen neuen Bund, dann will ich diese beiden Aussagen mal so in den großen Plan stellen. Man nennt das auch den Heilsplan. Wie ist Gott vorgegangen in seinem Anliegen, Menschen zu retten? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in eine ganz tolle Reise. Es begann nämlich schon vor der Schöpfung. Die Erlösung war nicht eine Sache, die irgendwann zufällig entstand, dass Gott sagte, ups, jetzt haben es die Menschen versiebt, jetzt muss ich mir was Neues überlegen, um sie zu retten, sondern das Heil und der Inhalt des Heils und der Erlösung, das Evangelium mit seiner ganzen Botschaft, stand schon vor Grundlegung der Welt fest. Gott hat halt zuerst Menschen begonnen zu machen und Erde und Himmel zu machen, nachdem er das Evangelium festgelegt hatte. Und diese Vorfestlegung möchte ich mal nennen, also womit alles begann, hatte mehrere wichtige Inhalte. Einmal,
Der Sohn, das heißt Jesus, wurde zum Mittler bestimmt zwischen Gott und den Menschen. Das war vor Grundlegung der Welt, bevor Gott den ersten Menschen gemacht hat. Ich lese das aus 1. Petrus 1. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Bevor Gott überhaupt diese Erde schuf und den Menschen schuf, hatte er Jesus ausersehen, dass er der sein sollte, der das in Ordnung bringen kann, was durch die Sünde zwischen Gott und Mensch geschah. Für mich ist das eine schier unfassbare Sache, wie sehr Gott uns liebt und wie fürsorglich er handelt und das von Anfang an, ja vor dem Anfang der Menschheit, schon feststand, wie der Mensch gerettet und mit Gott versöhnt werden kann, nämlich durch den Sohn. Und er war nicht nur zum Mittler bestimmt, sondern er war sogar vor Grundlegung der Welt einverstanden. Wir lesen das im Hebräerbrief im Kapitel 9, im Vers 14. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Der sündlose Sohn Gottes hatte also vor Grundlegung der Welt eingewilligt, das Opfer zu werden, das Mensch und Gott miteinander versöhnen würde und unser Gewissen reinigen würde, unsere Beziehung reinigen würde zwischen dem lebendigen Gott und uns. Er wurde also nicht nur bestimmt, sondern er war einverstanden damit. Eine dritte Sache sagt uns Gottes Wort, was vor Grundlegung der Welt geschieht, das war das Allgemeine, die Theologie nennt das auch das objektive Heil, ist beschlossen. Gott hat einen Weg zur Errettung beschlossen, der allen Menschen angeboten wird. Und wir lesen in Römer 16, dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seid ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist. Also Gott hat vor ewigen Zeiten, also vor aller Zeit, bevor die Uhr dieser Welt anfing zu ticken, hat er schon die Predigt von Jesus Christus, hat er das Evangelium, das wird hier ausdrücklich so genannt, das Evangelium festgelegt. Versteht ihr, bevor Gott also daran ging, Menschen zu schaffen, auch dich und mich zu schaffen, war dieses Heil bereits festgelegt und von Gott her klar. So begann alles. Als der erste Mensch in die Welt hineingestellt war, war das Heil durch das Evangelium, durch die Gnade, durch die Person von Jesus schon festgelegt. Auch das persönliche Heil stand schon fest, also das Heil des Einzelnen. Die Theologie nennt das das subjektive Heil. Zum Beispiel Offenbarung 13, Vers 8, alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Die Anbetung, die hier erwähnt wird, bezieht sich auf den Antichristen, nicht auf Christus. Und deswegen sagt er, alle werden ihn anbeten, die nicht von Anfang an im Lebensbuch des Lammes stehen. Die Theologen streiten sich zwar heute ganz kräftig und ich habe aufgehört, darum zu streiten, wie das gekommen ist, dass wir vor Grundlegung der Welt bereits im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben waren. Aber für mich ist es ein Riesentrost, wenn ich heute Gottes Kind sein darf, dann begann die Geschichte nicht, in meinem Falle, vor beinahe 50 Jahren, sondern mein Name war schon eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes, bevor Gott überhaupt anfing, Menschen zu schaffen. Das ist Gottes Geschichte. Das heißt, Gottes Geschichte des Heils beginnt mit Jesus, beginnt mit dem Evangelium, beginnt mit der Rettung, beginnt mit der Sicherheit und Gewissheit, beginnt mit seinem Buch, beginnt mit seiner Treue. So, damit begann die Geschichte dieser Welt. Die Menschen haben das damals noch nicht gewusst, weil es nicht offenbar war. Und er hatte auch gesagt, dass uns ein Reich bereitet ist. Wir nennen das auch den Himmel. Matthäus 25, da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Für mich sind das, wenn ich darüber nachdenke, ungemein tröstliche, starke Gedanken. Das Evangelium war kein nachträglicher Reparaturversuch Gottes, sondern das Evangelium der Gnade, der Rettung, dass Gott Rettung schafft, dass er sie schafft durch Jesus, durch die Hingabe seines Lebens, seine Bereitschaft, das Lamm Gottes zu werden. So, damit begann die Geschichte dieser Welt. Das war der erste Baustein des Heilsplanes Gottes. So, damit begann alles. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt begann nicht mit dem Sündenfall, sondern mit der Errettung, die Gott zuerst geschaffen hat. Und dann ging Gott daran, auf dieser Erde etwas zu machen, nämlich Himmel und Erde zu schaffen und die Menschen darin. Und wenn wir das erste Kapitel der Bibel lesen, wo die ganze Schöpfung in Kurzfassung beschrieben ist, dann endet dieses Kapitel mit dieser Aussage: Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Welt ist nicht mehr sehr gut. Das haben wir in den letzten 2 Jahren deutlich gemerkt. Und wenn dein Kreuz dir wehtut oder die Konzentration nachlässt, weil du alt geworden bist, dann merken wir, es ist nicht alles gut. Aber wie Gott die Erde geschaffen hat, es war sehr gut. Und dann kam etwas Dramatisches. Und das war nicht der Sündenfall des Menschen, sondern zuerst kam der Sündenfall Luzifers, einer der herausragenden Engel Gottes. Und über ihn wird in Jesaja 14 Folgendes gesagt: Das war sein Denken und wegen dem kam die Sünde überhaupt. Warum auch immer, so ist es gewesen. Gott sagt über Luzifer: Du dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes setzen. Sterne Gottes ist ein Synonym, also ein Synonym für die Engel Gottes. Also der Luzifer sagte, ich will höher sein als alle anderen Engel. Ich will der King sein unter den Engeln. Zweitens, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Das ist ein Begriff aus der babylonischen Mythologie, weil dort stellte man sich vor, dass im äußersten Norden es einen Berg gibt und dort ist die Versammlung der Götter, die dann beraten, was auf der Erde passieren soll. Also Luzifer sagt, ich will nicht nur der höchste aller Engel sein, sondern ich möchte einer der Götter sein, also Karrieresprung machen. Und das Dritte, was er sagte, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Also ich will auf Augenhöhe sein mit dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. So, das ist, was Satan wollte. Und das war der Grund für seine Ausstoßung aus dem Himmel. Und seither ist er der Fürst dieser Welt. Er ist auf diese Erde geworfen, begrenzt für in seiner Macht und seine Uhr tickt herunter. So kam der Sündenfall. Fassen wir es nochmal zusammen. Gott hatte am Anfang, bevor er überhaupt den Menschen schuf, hat er das Evangelium geschaffen, die Erlösung, die Hingabe des Sohnes stand fest, dass Jesus das Lamm Gottes werden würde, dass es sein stellvertretender Tod sein würde, der uns rettet. Das war das Erste, was Gott festlegte. Und dann schuf er die Erde und dann kam dieser schreckliche Sündenfall, der sich dann bei den Menschen fortsetzte. Denn der Satan ist ja genau mit dieser Denkweise, die bei ihm erfolglos endete, mit der Hinauswerfung aus dem Himmel, mit dieser Denkweise ist er an den Menschen herangetreten und das ist uns in 1. Mose 3 beschrieben, im sogenannten Sündenfall, eben hier der Sündenfall des Menschen, wo er genau mit dem Gedanken an den Menschen herantritt, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, dann wirst du sein wie Gott. Das war ja genau sein Wunsch. Lesen wir hier, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Und das genau legte er in den Menschen hinein. Mit anderen Worten, du brauchst Gott nicht, weil du bist deine eigene hohe Instanz. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass Gott vor dem allem die Erlösung geschaffen hätte, Jesus schon sich bereit erklärt hat, das Lamm Gottes zu werden, das der Welt Sünde hinwegträgt, dann wäre das jetzt ein Riesendilemma. Und was tut Gott jetzt? Jetzt hat der Mensch gesündigt, er hat sein Gebot übertreten, er hat von der Frucht gegessen, mit all den Konsequenzen, denn Gott hatte gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Und dann antwortet Gott in 1. Mose 3 im Vers 15 so. Er sagt nicht, ich will euch jetzt in die Tonne hauen, ich werde euch jetzt verwerfen, also ihr habt's versiebt, weg mit euch. Sondern Gott sagt, zum Satan ist dieser Satz hier gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott gibt also sein Ich will als Antwort auf das Ich will des Teufels bzw. des Menschen. Denn wir haben eben gelesen, dass Satan sagte, ich will der große King sein. Das brachte die Verlorenheit und die Antwort Gottes war das Ich will Gottes. Ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und dem Menschen und der Same der Frau, das würde der Herr Jesus später sein, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dann hat Gott noch etwas draufgesetzt. Einige Zeit später war Abraham auf dem Plan und er vertraute Gott und über ihn wird dann gesagt in 1. Mose 15 im Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Hier macht Gott also sehr früh klar, Rettung geschieht nicht durch unsere Werke, durch unsere Anstrengungen, durch unser Gutsein oder durch das Ausgleichen böser Werke, durch gute Werke, wie sich das der Islam vorstellt, sondern gerettet werden wir durch den Glauben. Durch den Glauben an das, was Gott getan hat, schon vor Grundlegung der Welt. Deswegen war mir sehr wichtig darzulegen, was geschehen ist, bevor überhaupt die Welt begann. Dass da ein Evangelium war, das ganz und gar das Werk Gottes sein würde. Und das wird dem Abraham gesagt, Abraham, du bist gerecht, weil du glaubst. Und jetzt könnten wir denken, wow, tolle Geschichte. Aber jetzt musste Gott etwas dazwischen schieben. Es war also die Grundlage, Rettung alleine durch mich, Rettung allein durch den Glauben. Das war Gottes Festlegung, seit immer schon. Gott hatte nie anders gedacht, wenn man das so menschlich ausdrücken darf. Aber jetzt tut Gott etwas, er führt den Menschen in das Gericht durch das Gesetz. Er gibt ihm also die 10 Gebote und all die anderen Gesetze. Er gibt ihm quasi den Maßstab, damit der Mensch sein Leben prüfen kann. Gott stellt sein Wort in die Mitte und damit wird dem Menschen deutlich, dass er hinten und vorne nicht klarkommt, damit vor Gott gerecht zu werden. Er gibt das Gesetz, um den Menschen zu überzeugen davon, dass er Rettung braucht. Und jetzt sagt der Paulus im Neuen Testament mal in Bezug auf diese Problematik, dass zuerst also die Rettung durch Jesus, Rettung durch den Glauben und jetzt irgendwann kommt das Gesetz. Was sollte das? Und wir lesen im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 17, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, das war also das, was vor Grundlegung der Welt war, Christus wird der Erlöser, das, was dem Abraham gesagt worden war, du wirst durch Glauben gerecht, dieses Testament, das Gott gegeben hat, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, sondern sodass die Verheißung zurückgenommen würde. Gott hat also nicht gesagt, Planänderung, das mit dem Gerecht aus Glauben und der Rettung durch Jesus ist mir doch ein bisschen zu soft, wir werden uns doch was anderes überlegen. Nein, er gibt dieses Gesetz, hebt aber nicht auf, dass Rettung alleine durch Jesus, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben geschehen kann. Gott führt also ins Gericht, gibt aber das Gesetz wozu? Er gibt das Gesetz, so heißt es weiter in Galater Vers 3, um der Übertretungen willen, sodass dem Menschen so richtig deutlich wird, dass er versteht, warum bin ich Sünder? Was ist falsch an mir? Gott gibt den Maßstab, damit der Mensch sieht, wer er in den Augen Gottes ist. Und unter diesem Gesetz blieb Israel, unter diesem Gesetz blieb die ganze Welt für rund 1500 Jahre. Das ist die Zeitspanne zwischen dem Sinai, wo Gott das Gesetz gab, bis hin zu dem Tag, an dem Jesus sterben und auferstehen würde. Und in diesen 1500 Jahren gab es diese eine Botschaft Gottes, die begann mit den Worten, du sollst. Ich muss euch sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, Herr, warum war denn die Frist so lange? Hätten da 15 Jahre nicht auch gereicht? Und dass du nach 15 Jahren gesagt hast, Leute, ihr habt es ja probiert, 15 Jahre lang, ihr seht ja, ihr kriegt es nicht hin und jetzt zeige ich euch mal, was ich vor Grundlegung der Welt schon vorbereitet hatte. Also ich weiß nicht, ob wir im Himmel noch reden werden über diese Erde, aber das wäre schon ein Thema, wo ich den Herrn mal gerne fragen würde, Herr, warum 1500 Jahre lang? Naja, Gott hat einen anderen Zeitbegriff als ich. Petrus sagt ja mal, für ihn sind 1000 Jahre genau das gleiche wie ein Tag, also was sind dann 1500 Jahre für ihn? Gott hat es so gemacht. 1500 Jahre lang stand dieses Gesetz zwischen ihm und dem Volk Israel, zwischen ihm und der Welt mit dieser Botschaft, du sollst. Und wenn du nicht, dann wirst du verloren sein. Aber wir erinnern uns daran, angefangen hat die Geschichte Gottes mit der Menschheit nicht am Berg Sinai, mit dem Gesetz, mit dem du sollst. Sondern die Geschichte hatte angefangen vor Grundlegung der Welt damit, dass Jesus sich als das Lamm Gottes gibt, dass er die Rettung schaffen würde durch Vergebung der Schuld, dass er uns ein ewiges Reich bereitet hat. Damit hatte die Geschichte begonnen. Und jetzt hat Gott in seiner Erziehungsweisheit das Gesetz dazwischen gestellt, damit der Mensch sieht, wie abgrundtief verloren er ist. Und hatte in seiner Barmherzigkeit die Sache mit den Opfertieren eingeführt, damit Versöhnung geschehen könnte zwischen Gott und dem Menschen, dass der Mensch nicht einfach verloren gehen muss. Und mitten in diese 1500 Jahre hinein, ziemlich genau sogar in der Mitte, kommt unser heutiger Predigttext, den wir vorhin schon gelesen haben. Jetzt sagt Gott, nach ungefähr 800 Jahren, nachdem das Gesetz gültig war, mit all der Vorgeschichte, die wir betrachtet haben, was Gott vorher gemacht hat. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich, also es geht von Gott aus, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Also Gott sagt, ich werde einen neuen Bund machen, aber der wird nicht mehr so sein wie der damals. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat am Sinai, begann mit den zehn Geboten immer mit den gleichen Worten. Du sollst. Und ich habe ja vorhin erklärt, und wir wissen das ja auch, Gott hat das Gesetz gegeben, damit der Mensch seine Verlorenheit in der Tiefe erkennt. Und Gott sagt, ich werde einen neuen Bund mit euch machen, aber nicht mehr wie dieser Bund. Nicht mehr der Bund, der sich an den Menschen richtet und sagt, du sollst dein Heil selber schaffen, du sollst dich anstrengen, du sollst dich bemühen, du sollst gucken, dass du Gott was vorweisen kannst. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Und jetzt merken wir, dieser neue Bund hat ein ganz anderes Thema. Er beginnt eben nicht mit du sollst. An den Menschen gerichtet. Du hast den Ball in deinem Feld. Du hast jetzt die Anforderung. Sondern er sagt, ich will. Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Nicht nur in ihre Ohren und in ihre Köpfe, sondern in ihr Herz. Und ich will mein Gesetz in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Ein neuer Bund. Nun, wenn wir es genau nehmen, ganz so neu war der ja nicht. Er war nur neu für die Menschen. Wir haben ja vorhin gesehen, Gott hat genau das, dass er Rettung schafft, vor Grundlegung der Welt festgelegt. Das war es, was Gott tun würde. Neu war das nicht für Gott. Gott hat sich nichts Neues überlegt, aber es war für den Menschen neu, denn das Evangelium war verschlossen, verborgen, versteckt für die ganze Welt, weil sie zuerst, weil Gottes Weisheit es so für richtig sah, durch die 1500 Jahre Gesetz gehen mussten, um zu erkennen, wie verloren sie sind. Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes schreiben. Das heißt, ich will mein Wort in ihr Herz hineintragen. Ich will mein Wort nicht einfach nur in ihre Köpfe und ihre Ohren tragen, sondern in ihr Herz. Ich werde ihr Herz verändern. Und hier kommen wir an den Kern des Evangeliums. Wenn ich manchmal mit Gläubigen rede und sie frage, was das Evangelium ist, dann kommen Gedanken wie, Jesus ist für mich gestorben, er hat für meine Sünde bezahlt, er hat die Strafe auf sich genommen, ich habe Vergebung, ich bin versöhnt mit Gott und ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Punkt. Also, den setze jetzt ich. Stimmt das, was ich bis jetzt gesagt habe, alles? Stimmt, hundertprozentig. Also nicht, weil ich sage, sondern weil Gottes Wort das sagt. Aber ist das das ganze Evangelium? Nein, es ist nicht das ganze Evangelium. Das Evangelium geht weiter. Denn was wir bis jetzt gesagt haben, betrifft meine Vergangenheit. Gott hat die Schuld getragen, die ich begangen habe. Es betrifft die Zukunft. Ich werde mal im Himmel sein. Aber was ist denn dazwischen? Ich bin jetzt nicht mehr in der Vergangenheit. Ich bin nicht mehr unerrettet. Ich bin kein Heide mehr. Aber ich bin auch noch nicht im Himmel. Was ist mit der Zeit dazwischen? Hat das Evangelium da nichts zu tun? Ist das dazwischen nur, dass ich sage, na ja, für die Zeit hier weiß ich, wann immer ich Fehler mache, wird Gott mir vergeben. Und ich darf zu ihm kommen und er vergibt mir immer wieder neu. Amen. Natürlich ist das wahr, aber es ist nicht alles. Das Evangelium geht weiter. Das Evangelium heißt, und das steht hier in Vers 33, in der zweiten Vershälfte, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Das soll also eine Herzoperation stattfinden. Und ein Zeitgenosse von Jeremia war Hesekiel und der hat das noch deutlicher ausgedrückt. Ich habe dem ersten Gottesdienst den Geschwistern schon gesagt, heute ist das Wetter nicht ganz so dolle. Wenn ihr heute Mittag mal eine Stunde Zeit habt, nur eine Stunde oder zwei von mir aus, aber eine Stunde würde reichen, nehmt euch mal einen frisch gespitzten Stift Und dann nehmt ihr eure Bibel und schlagt sie auf in Hesekiel 34 und dann lest ihr Kapitel 34, 35, 36, 37, 38, 39, 6, nur 6 Kapitel. Lest mal und jedes Mal, wenn ihr lest, dass Gott sagt, ich will ich oder werde ich oder ich werde, macht ihr mal einen Kringel drumherum oder sonst eine Markierung. Ich garantiere euch, wenn ihr fertig seid, müsst ihr den Stift neu spitzen. Denn ihr werdet ganz schön viel anzumalen haben. Also ihr Kinder, macht das alle mal heute Nachmittag. Ja? Und wenn wir uns wiedersehen, sagt ihr, wie viel Kringel ihr gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Ich habe es noch nie gezählt. Wird mal höchste Zeit, dass das mal einer macht. Wisst ihr, als ich das... Ich habe das schon oft gelesen, jedes Mal bin ich gepackt von dieser gewaltigen Botschaft, die da dutzende Mal ausgedrückt ist, dass Gott sagt, ich will. Weißt du, das ist mein großer Trost. Als ich durch Gottes Gnade gerettet wurde als Teenager mit 14, ich war on fire für Jesus und ich wollte heilig leben mit all meiner Kraft und mit all meiner Kraft hat es nicht hingehauen. Und ich werde es nie vergessen, wie ich mal vor Jesus kniete und ihm sagte, Herr, kannst du mir nochmal vergeben? Weil ich so oft schon gekommen war, immer mit der gleichen Schuld. Kannst du mir nochmal vergeben? Ich habe gesagt, ich glaube, wenn Gott streng gewesen wäre mit mir oder mich zum Nachdenken hätte bringen wollen, dann hätte er mir als Antwort gegeben, nein, nein, ich kann dir nicht nochmal vergeben. Warum? Weil Gott plötzlich hart geworden ist und die Geduld verloren hat? Nein, sondern weil er mir ein für allemal vergeben hat am Kreuz von Golgatha. Und jetzt schauen wir uns zum Schluss noch kurz an, was Hesekiel zu sagen hatte. Und da merken wir das Evangelium. Das ist der neue Bund, von dem Gott gesagt hat, dass er mit Israel und mit dem Volk, mit der ganzen Welt schließen wird. Ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Das, was ich nicht kann. Gottes Name heilig machen, das tut er. Deswegen lehrt er uns im Vater unser auch beten, dein Name werde geheiligt. Nicht, wir beten da nicht, Herr, ich heilige deinen Namen. Weil wir es um den Namen Gottes traurig bestellt. Sondern wir beten, Herr, das ist die Sehnsucht, die ich habe, dass dein Name heilig behandelt wird. Und er sagt weiter, ich will euch aus den Ländern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Das ist einmal eine physische Zusage Gottes an Israel, dass er sie aus der Zerstreuung wieder zurückführen wird. Was damals geschah, dass sie aus Babel wieder zurückgebracht wurden. Wir haben es 1948 wieder gesehen durch die Wiederentstehung Israels. Aber das hat auch eine übertragene Bedeutung. Gott hat uns herausgeholt aus der Welt. Gott hat uns herausgeholt aus der Sünde. Gott hat uns errettet. Ich bin heute kein Gotteskind, weil ich mich bekehrt habe, sondern weil Gottes Barmherzigkeit nach mir gegriffen hat. Warum? Auch immer. Und er sagt weiter, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und all euren Götzen will ich euch reinigen. Gott allein ist mächtig, uns frei zu machen von dem, was uns gefangen hielt in der Sünde. Er alleine kann uns reinigen, dass unsere Sünde von uns genommen wird, dass unser Gewissen wieder rein wird. Er allein kann uns losmachen von den Gebundenheiten und Knechtschaften, in die wir uns hineinbegeben haben durch die Sünde. Dann sagt er weiter, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Unser Herz war vor der Bekehrung unempfindlich wie ein Stein. Wir hatten kein Verständnis für den Geist Gottes, für das Wort Gottes, für den Willen Gottes, nicht mal Interesse daran. Wenn du heute Menschen evangelisierst, die von Gott nicht angerührt sind, dann perlt das einfach an ihnen ab. Es bedeutet ihnen nichts. So war unser Herz und Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz. Schaut, das ist meine Hoffnung, wenn du heute spüren würdest, und mein Herz ist genauso unempfindlich für Gott, wie ein Stein, so gleichgültig, so. dann sagt Gott, ich will dir ein neues Herz geben. Dann wende dich doch an ihn und sag, Herr Jesus, ich kann mir kein neues Herz geben. Ich kann mich nicht interessieren für dein Wort. Ich kann keine Gottesfurcht in meinem Leben produzieren. Ich kann keine Freude über dich in meinem Leben machen, aber du hast gesagt, ich will. Und schließlich sagt er, und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Gerechte halten und danach tun. Das heißt, Gott hat hier versprochen, ich mache dich zu einem Menschen, wie er mir gefällt. Das werden wir nachher noch in einem Lied singen. Ich mache dich zu einem neuen Menschen. Wenn ich es mal etwas zugespitzt ausdrücken darf, höre ich Christen manchmal beten, Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, so soll ich leben. Und ich kann das nicht, aber ich gebe mir kräftig Mühe, also ich streng mich an. Und jetzt bitte ich dich, hilf mir und gib mir ganz viel Kraft, dass ich es besser hinkriege. Und sie flehen, Herr, bitte mach und Herr, bitte tu und bitte, Herr, schenke doch. Und ein Autor vergangener Zeiten hat gesagt, die Christen sollten nicht so viel flehen, sondern sie sollten vielmehr danken und in Anspruch nehmen, was Gott geschaffen hat. Denn schau, was wir hier stehen, ich will, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal in diesen wenigen Versen. Das ist das, was Gott sich vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat. Ich will Menschen retten durch meine Macht. Und deswegen dürfen Christen, die das Evangelium verstehen, vor diesem Gott stehen und ihn einmal anbeten für diese wunderbare Errettung. Aber sie dürfen auch vor ihm stehen und sagen, Herr, ich kann aus mir keinen Menschen machen, wie er dir gefällt. Aber ich danke dir dafür, dass du es tust. Und ich danke dir dafür, dass du schon vor Grundlegung der Welt das Evangelium von der Gnade und dem Glauben an Christus zur Grundlage gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern du bist auferstanden und du lebst. Ich danke dir dafür, dass du in mir lebst. Denn als wir wiedergeboren wurden, hat Christus in uns Wohnung gemacht. Er hat gesagt, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Und ein paar Sätze später sagt, der Heilige Geist wird in unser Leben einziehen. Und so darf ich heute leben in der Gewissheit, danke Herr, du lebst in mir und du bist in mir und du schaffst in mir das, was ich nicht kann. Weil du gesagt hast, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten und wandeln und danach tun. Und ich glaube, manchmal muss Gott uns in die Verzweiflung führen über unseren Anstrengungen und unseren Bemühungen und unserer frommen Selbstgerechtigkeit, dass wir noch irgendwas Gutes in uns finden wollen und dann zufrieden auf die Woche zurückblicken und sagen, wow, das habe ich aber gut hingebracht. Da muss uns Gott zu Schanden werden lassen, damit wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen und vor ihm im Glauben stehen und ihm danken und ihn anbeten und ihm sagen, danke Herr, dass du selbst in mir das schaffst, was vor Gott gefällig ist. Das ist der neue Bund, von dem Jeremia geschrieben hat. Oder Gott durch den Jeremia und hat aufschreiben lassen. Das ist der neue Bund. Gott sagt, ich will. Und es ist das Gegenteil zu dem, du sollst vom Sinai. Und dieser neue Bund war nicht neu in den Augen Gottes, denn das hatte er vor Grundlegung der Welt festgelegt. Und wenn du heute am Verzweifeln bist über dich, ob du Kind bist oder Teenager oder alter Mensch, dann will dich Gott an das Evangelium erinnern und dir sagen, schau, deine Errettung war schon geschaffen vor Grundlegung der Welt. Die Wurzeln meiner Errettung, der Anker meiner Seele liegt in Gottes Ewigkeit vor allen Zeiten. Und deswegen bin ich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und keine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und deswegen bin ich ausgestattet mit einer geistlichen Waffe. Und diese geistliche Waffe ist nicht meine Entschlusskraft und meine Selbstbeherrschung und meine Selbstdisziplin und meine Frömmigkeit und meine hehren Absichten oder was auch immer, sondern das ist meine Waffe, dass Gott gesagt hat, ich will. Und schau, wenn wir am Ende einmal bei ihm angekommen sein werden, werden wir das tun, was in der Offenbarung steht. Wir werden unsere Kronen vor ihm niederlegen und ihm sagen, Herr, wenn aus meinem Leben irgendwas geworden ist, was es taugt, erwähnt zu werden im Himmel, dann hast du das gemacht, weil Gott gesagt hat, ich will. Und das ist die Grundlage unseres Lebens. Und auf dieser Grundlage jage ich der Heiligung nach. Auf dieser Grundlage setze ich allen meinen Fleiß daran, um ein neues Leben zu führen. Und ich tue es einfach in der Ruhe, im Vertrauen, in der Gewissheit seiner Kraft. Ich komme nochmal zurück auf mein Gespräch mit Manfred Müller. Was wir brauchen, ist ein tieferes Verständnis des Evangeliums. Denn je wertvoller mir das Evangelium wird, je mehr ich ergriffen bin von der Herrlichkeit des Evangeliums, umso eher kann ich standhalten in den Herausforderungen meines Christseins heute schon. Und wenn vielleicht mal andere Arten von Herausforderungen auf uns warten, ich darf wissen, Gott hat einen Bund gemacht mit mir, der nicht mit den Worten beginnt, du sollst, sondern der beginnt mit den Worten, ich will. Und das gilt nicht nur in Bezug auf das Heil, sondern es gilt für alle Ebenen unseres Lebens, damit Gott allein alle Ehre zukommt. Denn das ist das Wesen seiner Gnade. Gnade nimmt mir alles weg, was aus mir selber kommt, was mir Ehre geben könnte. Gnade, das ist Gottes Werk, sodass ihm allein alle Ehre zukommt. Lasst uns einen Moment still werden vor Gott, jeder für sich, und ich schließe dann ab mit Gebet. Dass du uns die Gnade schenkst, dein Evangelium je länger, je tiefer zu erkennen und zu ergreifen und von ihm ergriffen zu werden. So wie Paulus es sagt, ich strecke mich danach aus, ihn zu ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Wir können nur staunen über dem Wunder, dass du, bevor du die Schöpfung begonnen hast, zuerst die Erlösung geschaffen hast. Dass alles bereit war, dein Weg zur Errettung war immer nur der Weg deines stellvertretenden Opfers, deiner Gnade, deines Erbarmens, dass du selbst Neues in uns schaffst. Ich danke dir dafür, dass du schon durch Abraham deutlich gemacht hast, wir werden gerecht allein durch das Vertrauen auf dich, der du gesagt hast, ich will Neues schaffen. Hilf uns, das in der Tiefe zu ergreifen, auch wenn wir in unseren Alltag gehen, in den verschiedensten Herausforderungen, in unseren Ehen und Familien, am Arbeitsplatz oder auch im Miteinander der Gemeinde oder nur im Kampf mit uns selbst und der Sünde, dass wir nicht Menschen sind, die unter dem Du sollst stehen und dann unsere eigene Kraft einsetzen, sondern dass wir den guten Kampf des Glaubens führen, des Glaubens an den Gott, der gesagt hat, ich will das schaffen. Danke, dass wir dir glauben dürfen. Danke, dass wir im Danken leben dürfen für ein vollbrachtes Erlösungswerk. Du hast nicht umsonst gesagt, es ist vollbracht. Und da war dieses Evangelium, das vor Grundlegung der Welt geschaffen war, verborgen gewesen war, offenbar geworden und unser Geschenk geworden. Und jetzt hilf uns, auf dieser Grundlage zu leben, dass du selbst gesagt hast, ich will Neues in dir schaffen. Ich will dich zu dem Menschen machen, wie er mir gefällt. Wir danken dir für deine Gnade. Amen.